Vom 22. bis zum 24. Mai findet die Hirtenkonferenz für Gemeindemitarbeiter und Leiter statt. Von Donnerstag bis Samstag sprechen Carrie Hardy, Alexander Strauch, Tim Kelly und weitere in der Lutherstadt Wittenberg über das Thema Ältestenschaft. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter www.hirtenkonferenz.de.
Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ja, wir wollen in diesen zwei noch verbleibenden Einheiten uns mit der Frage des Kanons befassen. Der Kanon der Bibel. Die Frage stellt sich ja, wenn wir so weit glauben, dass die Bibel von Gott gegeben, jedes biblische Buch von ihm inspiriert, irrtumslos wahres Wort Gottes, dann stellt sich die Frage ja, welche Bücher gehören denn zum Wort Gottes? Der Kanon, so nennt man die Sammlung jener Schriften, die gemeinsam, die zusammen das eine Wort Gottes bilden. Das Wort Kanon bedeutet zunächst einfach Rohr. Eine Kanone ist ein Rohr, nichts anderes. Kanon ist ein Rohr. Und warum Rohr? Weil man ein langes Rohr, ein langes Schilfrohr nahm, ein langes Rohr von einem anderen solchen Gewächs nahm, als Messstab. Dafür wird das Wort Rohr verwendet. Und weil man es zum Messen nahm, bekam es dann auch die Bedeutung Maß oder Messschnur. Eine Stelle, wo es im Neuen Testament verwendet wird, das Wort Kanon. Galater 6, 16. Galater 6, 16. So viele nach dieser Richtschnur wandeln werden. Von denen sagt Paulus: Friede Gottes über sie. Also die Richtschnur der Lehre nennt Paulus hier Kanon. Der erste, von dem wir wissen, dass man das Wort Kanon auch verwendete für die verbindliche Sammlung biblischer Bücher, ist Athanasius von Alexandrien. In einem Schreiben aus dem Jahr 367 nach Christus verwendet er diesen Ausdruck und nennt dann die Bücher, die dazu gehören, zu diesem Kanon, zu dieser Richtschnur. Das hier, die nur sind heilige Schriften. Nun, dass man erst zu jener Zeit diesem Begriff begegnet für die Sammlung biblischer Bücher, bedeutet natürlich nicht, dass der Kanon erst dann festgelegt wurde. Nun, von der Bibel her kommend erkennen wir die innere Notwendigkeit eines fest umrissenen, einer fest umrissenen und klar definierten Sammlung von inspirierten, von heiligen Schriften. So wie jedes Bibelbuch von Gott eingegeben ist und nicht nur Inhalt, sondern auch Umfang jedes Bibelbuches von Gott begrenzt ist. Gott redete, der Heilige Geist inspirierte, aber nur so lang und so weit, als Gott es wollte. Also jedes Bibelbuch ist von Gott in seinem Umfang bestimmt. Und wir haben gestern gesehen, dass Gott an wichtigen Stellen, wir haben 5. Mose 4, Sprüche 30 und Offenbarung 12 angeführt. Eine vierte Stelle ist noch 5. Mose 13, wo Gott davor warnt, in den Kanon einzugreifen, das heißt in die heiligen Schriften einzugreifen. Kein Mensch darf irgendetwas hinzutun, als ein Buch umfangreicher machen, als Gott es eingegeben hat. Keiner darf wegnehmen, keiner darf ein biblisches Buch kürzen. Gott hat das verboten. Und damit hat Gott auch verboten, dass man in den Kanon eingreift. Der Kanon ist geschlossen. So wie wir von jedem einzelnen Bibelbuch kein Wort wegnehmen dürfen, dürfen wir auch vom Kanon, vom ganzen Kanon, nichts hinzutun, nichts wegnehmen. Und das heißt auch nicht ganze Bücher. Das ist ja ganz krass, wenn man ganze Bücher hinzutut und sie im Kanon erzählt. Das ist ja weit schlimmer, als nur einen Satz da und dort hinzuzufügen. Also wir sehen, der Kanon ist von Gott bestimmt. Die Bücher und keine anderen. Man darf keine für nicht kanonisch erklären, man darf auch keine für kanonisch erklären, die es nicht sind. Also wir dürfen nur von den Schriften, die zu dieser Sammlung biblischer Bücher, die die Juden immer anerkannt haben und die die christliche Kirche immer anerkannt hat, bis zur Reformationszeit, aber bis dahin immer anerkannt hat, nur die dürfen wir als Wort Gottes bezeichnen. Wir dürfen nur vom gesamten Kanon sagen, er sei das eine, das ganze Wort Gottes. Und außer den Schriften des Kanons gibt es kein geschriebenes, autoritatives, für alle verbindliches Wort Gottes. Und das ist in den zahlreichen Bekenntnissen zum Ausdruck gekommen, die in der Folge der Reformation verfasst wurden. Es gibt ein französisches Bekenntnis, das es folgendermaßen ausdrückt, 1599 entstanden. Die ganze Heilige Schrift ist in den kanonischen Schriften des Alten und Neuen Testaments enthalten. Wir anerkennen diese kanonischen Bücher als die Richtschnur unseres Glaubens. Wir glauben, dass das Wort, das in diesen Büchern enthalten ist, von Gott ausgegangen ist. Das zweite helvetische Bekenntnis sagt das auch, 1566, wir glauben und bekennen, dass die kanonischen Schriften das wahre Wort Gottes sind. Das baptistische Bekenntnis von London, 1644, der Maßstab der Kenntnis des Glaubens und Gehorsams bezüglich des Gottesdienstes sowie aller anderen christlichen Pflichten besteht nicht in menschlichen Erfindungen, Meinungen, Einfällen, Gesetzen, Verfassungen oder ungeschriebenen Traditionen, sondern einzig und allein im Wort Gottes, das in den kanonischen Schriften enthalten ist. Dann das Glaubensbekenntnis von Westminster von 1647. Unter dem Namen Heilige Schrift oder das geschriebene Wort Gottes sind enthalten alle Bücher des Alten und des Neuen Testaments, als da sind. Vom Alten Testament, Doppelpunkt. Dann werden alle namentlich aufgeführt, von 1. Mose bis Malachi. Vom Neuen Testament, Doppelpunkt. Alle Bücher einzeln aufgeführt, von Matthäus bis zum Buch der Offenbarung. Das ist also die Position. Das, was man Position, positiv, also Standpunkt einnehmend, heißt ja positiv, Position bezeugend, sagt. Also das ist die Position und dann kommt die Negation. Das ist das, was man verwirft. Und die Negation lautet, die Bücher, die gemeinhin Apokryphen genannt werden, gehören nicht zum Kanon der Bibel. Also Bekenntnisse, die haben eben das an sich, sie bekennen, was man glaubt und sie verwerfen, was nicht geglaubt wird, was nicht zu glauben ist. Die Apokryphen gehören nicht zum Kanon der Bibel, daher haben sie keinerlei Autorität in der Kirche Gottes, noch sollen sie anders anerkannt und gebraucht werden als andere menschliche Schriften. Ja, man kann sie gebrauchen als historische Zeugnisse zum Beispiel, als historische Dokumente wie die beiden Bücher der Makkabäer. Aber nicht Heilige Schrift. Nun das Problem, wir können es folgendermaßen darstellen. Wir besitzen in unserer Bibel nach unserer Art der Einteilung 39 Bücher des Alten Testaments. Die Juden fassen einige Bücher zusammen und kommen dann nicht auf 39. Aber es sind die gleichen. Aber sie zählen einfach anders. Also nach unserer Art der Einteilung und Zählung der Bücher, 39 Bücher des Alten, 27 Bücher des Neuen Testaments. Und das wollen wir ja wissen, warum sind es gerade diese 66? Wie können wir wissen, dass es nicht mehr als diese 66 sein sollten? Denn wer eine katholische Bibelausgabe zur Hand nimmt, stellt fest, dass sie 7 Bücher mehr enthält. 7 Bücher mehr. 4 historische Bücher, Tobit oder Tobias, Tobit, Judith, 1. und 2. Makkabäer. Dann poetische Bücher, die Weisheit Salomos und Jesus ben Sira oder Jesus Sirach oder auch Ecclesiasticus genannt. Also 2 poetische Bücher und ein prophetisches Buch, das Buch Baruch. Die sind in katholischen Bibelausgaben auch enthalten. Ja, wie können wir wissen, dass es nur 66 sind, die zur Bibel, zum Kanon gehören? Dass es nicht mehr sind? Oder vielleicht weniger? Ist das Buch Esther kanonisch? Tja, wie können wir das für uns mit Gewissheit beantworten? Nun, ich habe deshalb so angefangen, so wie jedes biblische Buch von Gott eingegeben und im Umfang begrenzt ist, muss auch die Anzahl solcher Bücher, welche Bücher es sind, von Gott gesetzt sein. Das hat nicht der Mensch entschieden und gesagt, das ist Kanon, das bestimmen wir. Und so folgern wir, dass die Bibel in ihrem Umfang genauso von Gott verordnet und dem Volk gegeben worden ist, wie jedes Wort und jeder Satz. Und damit der Umfang eines jeden einzelnen Bibelbuches von Gott verordnet und uns gegeben worden ist. Die Entstehung des Kanons ist nicht ein Menschenwerk, sie ist ein Werk Gottes. Und so hat Gott bei der Sammlung der biblischen Bücher ebenso gewiss sein Werk getan wie bei der Inspiration eines jeden einzelnen Buches. Nun schauen wir uns den alttestamentlichen Kanon an. Und das Alte Testament gibt uns ausführliche Angaben dazu, wie es zu dieser Sammlung biblischer Bücher kam, wie Gott dabei vorging, um das zu bewirken, dass Bücher geschrieben wurden, so wie Gott es wollte, bis die ganze Sammlung alttestamentlicher Bücher vollständig war. Alles begann mit Mose. Mose ist der Erste, den Gott beauftragte, das, was ihm offenbart worden war von Gott, zu schreiben. Abraham empfing auch Offenbarungen von Gott, aber keinen Auftrag zu schreiben. Mose bekam das. Nun, ob Abraham aufgeschrieben hat, wir wissen es nicht. Man kann recht gutem Grund annehmen, er habe auch geschrieben. Es ist sehr gut möglich, dass Mose auch solche Urkunden besaß und die verwendet hat, dass er die Mosebücher schrieb. Aber das ändert nichts an der Tatsache, Mose bekam den Befehl, den Auftrag zu schreiben, und er hat geschrieben, auch was in 1. Mose steht. Und auch was im Schöpfungsbericht steht, das Gott ihm enthüllt hatte. Ja, jetzt alttestamentliche Kanon. Begann mit Mose. Gott erschien Mose und berief Mose zu diesem besonderen Dienst. Er stattete ihn aus, weil er diesen besonderen Dienst hatte, Zeichen und Wunder zu tun mit dieser Vollmacht. Das wird ausdrücklich gesagt, 2. Mose 3, wie er Mose erscheint. 2. Mose 4, wie er dem Mose die Vollmacht gibt, Zeichen zu tun, nicht damit die Menschen durch die Zeichen gläubig werden, sondern damit Israel glaubt, dass Gott ihn gesandt hat. Glauben müssen sie seiner Botschaft, nicht den Zeichen und Wundern. Ja, also durch die Zeichen soll er und wird er bestätigt alles von Gott gesandt. Und dann verkündigt er eine Botschaft den Israeliten. Und diese Botschaft lautet, kurz zusammengefasst, der Gott unserer Väter ist mir erschienen, um euch herauszuführen aus Ägypten, um uns zu sich zu führen. Und nachher geschieht das, was Mose gesagt hat. Es passiert ja dann genauso. Und wenn wir bedenken, die Israeliten waren ein Sklavenvolk, wie sollen die einfach davon zotteln? Und der Pharao soll sie dann einfach gehen lassen? Nein, natürlich nicht. Ist auch nicht so passiert. Sondern Israel musste mit starkem Arm, so sagt es Gott selbst, herausgeführt werden, 2. Mose 13. Also, dass etwas geschah, das in den Augen der Menschen unmöglich aussah, dass sie aus Ägypten einfach so sollten aussehen können, ist geschehen. Sie zogen aus. Und so hatte das Volk jetzt noch einen weiteren Grund, einen noch stärkeren Grund, als es die Zeichen und Wunder waren, zu glauben, dass Gott ihn gesandt hatte, dass nämlich genau das geschah, was Mose verkündigt hatte, auf Gottes Geheiß. Es ist wirklich passiert. Und dann führt Mose das Volk an den Berg Gottes. Und in 2. Mose 19 wird uns beschrieben, wie Gott so zu Mose redete, dass das ganze Volk hörte und erkannte, dass Gott wirklich zu Mose redet. Mit einer Stimme. Und so hörte das Volk die Stimme Gottes, wie sie redete zu Mose, und das ganze Volk hörte zu. 2. Mose 19, von Vers 16 an. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da waren Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berg und ein sehr starker Posaunenschall. Und das ganze Volk, das im Lager war, zitterte. Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Und sie stellten sich auf am Fuß des Berges, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf ihm herabstieg im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaunenschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer Stimme. Und das hört das ganze Volk. Sie sagen dann, das steht in Kapitel 20, in Vers 18 und 19. 2. Mose 20, Verse 18 und 19. Und das ganze Volk nahm die Donner und die Flammen und den Posaunenschall und den rauchenden Berg wahr. Und als das Volk es wahrnahm, zitterten sie und standen von fern, und sie sprachen zu Mose: Rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott möge nicht mit uns reden, dass wir nicht sterben. Das Reden Gottes, das hatte sie von solchem Schrecken erfüllt, dass sie haben das sehr gut verstanden. Wenn Gott redet und seine Stimme, das ist die Stimme des Allmächtigen, in dessen Hand wir sind, und vor dem wir nichts vermögen. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass das Volk wusste, Gott hat wirklich zu diesem Mose geredet. Und das hat das Volk Israel nie vergessen. In diesem Vertrauen wurden sie nie erschüttert, dass Gott wirklich zu Mose geredet hat. Und dass alles, was Mose redete und schrieb, dass das alles wirklich von Gott ausgegangen ist. Es war ja auch so, Mose ging dann, so wie das Volk wünschte, geh du hinauf und rede mit ihm, und wir wollen dann von dir hören, was Gott sagt. Und sie haben dann tatsächlich gesehen, Mose hat es ja dem Volk auch gesagt, ich gehe hinauf zu Gott, und er geht mehrere Male hinauf im Zusammenhang mit der Sünde des Volkes, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Aber dann lesen wir in 2. Mose 24. 2. Mose 24. Zuerst von Vers 9 an. 2. Mose 24 von Vers 9 an. Und Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels stiegen hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Und er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Kinder Israels und sie schauten Gott und aßen und tranken. Und nachher geht Mose allein hinauf in die Gegenwart Gottes. Und dann steht Verse 15 bis 18. Mose stieg auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose aus der Mitte der Wolke und die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. Sie sehen das auch alles. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und Mose war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Und dann, als Mose wieder herabkam, nachdem er mehrere Male wiederholt hinaufgegangen war in die Gegenwart Gottes und zurückgekommen war, und dann heißt es in 2. Mose 34, nachdem er zum letzten Mal in die Gegenwart Gottes hinaufgestiegen war, als er dann hinabstieg, sah das Volk Folgendes. 2. Mose 34, Vers 29. Und es geschah, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die 2 Tafeln des Zeugnisses, die Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Und sie fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Warum fürchteten sie sich? Ja, weil sie die Herrlichkeit Gottes an ihm sah. Und das heißt, sie wussten, er ist in der Gegenwart Gottes gewesen. Gott hat zu ihm geredet. Und das wurde diesem Volk so tief eingebrannt, dass wir in der ganzen Geschichte Israels, durch das ganze Alte Testament hindurch, Israel hat viel gesündigt, hat Götzen angebetet, hat Dinge getan, die Gott verboten hat. Aber sie haben das nie in Frage gestellt, dass Gott durch Mose zu uns geredet hat. Und das blieb so bis in die Tage des Herrn. In Johannes Kapitel 9, da haben wir diese Geschichte vom Blindgeborenen, der geheilt wird, und die Obersten der Juden. Wir merken, sie suchen allerlei Möglichkeiten, das einfach aus der Welt reden zu können, weil sie nicht an Jesus, als den von Gott gesandten Christus, glauben wollen. Und unter anderem sagen sie in diesem Zusammenhang, wo sie den Blindgeborenen ausfragen, wer ist denn der, was ist, was hat der gemacht und so weiter. Und dann sagen sie, Johannes 9, von Verse 28 und 29. Johannes 9, 28 und 29. Und sie, die Obersten der Juden, schmähten ihn, den geheilten Blindgeborenen. Sie schmähten ihn und sagten, du bist ein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Und dann, wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Ja, woher kommt dieses Wissen? Gott hat dafür gesorgt, dass man das in Israel nie vergaß. Das war in ihre Seele eingebrannt. Und das musste so sein, wegen der Entstehung des Kanons. Wir werden gleich sehen, warum. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem wissen wir nicht, woher er ist. Sagen Sie bezüglich Jesu. Sie hätten es wissen können. Ja, sie mussten es wissen. Sie wussten es eigentlich. Aber sie wollten es nicht wissen. Gut, also so viel zum Handeln Gottes an Mose. Und dann hat Gott durch Mose, und das hat Mose dem Volk gesagt, so deutlich gesagt, dass sie es nicht überhören konnten, 5. Mose 18. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern gleich mir, wird der Herr dein Gott dir erwecken. Ah, Mose kündigt an, Gott wird noch weitere Propheten senden. Und schließlich einen, der mir gleich ist. Aber zunächst bedeutet das nur, Gott wird weitere Propheten senden, die wie ich, Mose, ein Mensch ist. Die Menschen sind. Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern gleich mir, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken, auf ihn sollt ihr hören. Und dann im Vers 18 noch einmal, einen Propheten gleich dir, da sagt jetzt Gott dem Mose, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Und in der endgültigen Erfüllung dieser Ankündigung ist das Jesus. Petrus zitierte diese Stelle, Apostelgeschichte 3, und sagt eben, das, was Mose ankündigte, ist jetzt mit Jesus erfüllt. Aber das verstanden die Israeliten seit den Tagen Moses, Gott wird weitere Propheten senden. Gleich mir. Aha, gleich mir. Das bedeutet, erstens, jeden Propheten, der Gott sendet und der redet im Namen des Herrn, er muss in allem, was er lehrt und sagt, mit Mose übereinstimmen. Er darf nie Mose widersprechen. Daran würde man erkennen, er kann nicht ein von Gott gesandter Prophet sein. Klar? Gut. Dann das Zweite. Und so hat Gott durch Mose das Volk darauf vorbereitet. Es werden Propheten kommen, es werden wieder Propheten kommen, es werden wieder Propheten kommen. Ja, aber wie sollen wir wissen, ob dieser Prophet jetzt von Gott gesandt ist? Gleich mir wird er sein. Und was das heißt, sagt 5. Mose 13 und 5. Mose 18. Schlagen wir 5. Mose 13 auf. 5. Mose 13. Lesen wir von Vers 1 an. Da haben wir nämlich dieses im 5. Mose zum zweiten Mal gegebene Verbot zum Hinzufügen oder Wegnehmen. 5. Mose 13, 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr halten, es zu tun. Du sollst nichts hinzufügen, nichts davon wegnehmen. Aber eben, wir sollen nicht denken, dass das heißt, der Kanon sei mit Mose abgeschlossen, fertig, es komme nichts mehr. Mose sagte, nein, es werden noch weitere kommen. Aber das ist von mir. Kein Mensch fügt zu meinen Worten hinzu. Das sind Worte, die ich durch die Propheten euch gebe. Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht, jetzt kommt ein Prophet, oder jemand, der Träume hat und ergibt dir ein Zeichen und ein Wunder und das Zeichen und das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat. Könnten wir denken, ah, dann ist er ein wahrer Prophet. Er hat etwas gesagt und es trifft dann ein. Aber das ist eben nicht der einzige Prophetentest. Jetzt kommt der noch wichtigere. Indem er spricht, lasst uns anderen Göttern nachgehen, die du nicht gekannt hast. Also das ist jemand, der anders lehrt, als Mose lehrte. Es kommen Propheten, er muss aber Mose bestätigen in allem. Darf nie etwas sagen, das im Widerspruch steht zu dem, was Gott durch Mose gegeben hat. Und dann muss es auch geschehen. Schlagen wir 5. Mose 18 ein, Vers 20. 5. Mose 18, Vers 20 und folgende. Doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht geboten habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird. Da haben wir auch diese beiden Kriterien. Dieser Prophet soll sterben. Und wenn du in deinem Herzen sprichst, wie sollen wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das der Herr nicht geredet hat. Und das ist der Prophetentest der zweite. Und der kommt durch Jeremia an einigen Beispielen vor, wo falsche Propheten genau dadurch als falsche Propheten entlarvt werden. Gut, so hat also Gott dafür gesorgt, dass man wusste, Gott hat durch Mose geredet. Und man war darauf vorbereitet, es kommen weitere Offenbarungen. Aber diese Offenbarungen dürfen nie im Widerspruch stehen zu Mose. Und man muss auch erkennen können, dass alles, was dieser Prophet redet, lehrt und sagt und tut, dass es dazu führt, dass man den einen wahren Gott, dem Gott Israels, dient und sonst niemandem. Also das stimmt ja mit Mose überein. Zur weiteren Bestätigung befähigte Gott einzelne seiner Propheten, Wunder zu wirken. Mose, durch Jesaja geschah auch ein Wunder. Einzelne, nicht alle. Nun, Mose gab den ausdrücklichen Befehl, dass man alles, was Gott zu ihm geredet und heraufgeschrieben hatte, an einem sicheren Ort verwahren sollte. Steht einige Mal in den Mosebüchern, wir schlagen nur eine Stelle auf, 5. Mose 31. Verse 24 bis 26. Und es geschah, als Mose vollendet hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein Buch zu schreiben, bis zu ihrem Schluss, da gebot Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, und sprach: Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich sei. Und es wurde jedem König in Israel befohlen, dass er sich eine Abschrift vom ganzen Gesetz machen müsse. 5. Mose 17, dort steht das. 5. Mose 17, Vers 18. 5. Mose 17, Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreichs sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben aus dem, was vor den Priestern, den Leviten, liegt. Und es soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lerne. Also Gott sorgte dafür und gab Anweisungen, man muss all das, was Gott offenbart hat und in seinem Namen und Auftrag geschrieben worden ist, aufbewahren. Und wenn das für Mose galt, dann gilt das auch für alle nachfolgenden Propheten. Und so hat man das in Israel selbstverständlich getan. Und anhand dieser Vorbereitung durch Mose konnte das Volk, und es wurde auch geführt und damit davor bewahrt, Aussprüche von selbsternannten Propheten aufzuschreiben, zu bewahren und zu tradieren. Es gab immer wieder falsche Propheten. Aber von denen hat man nichts übernommen, in dem Sinn, dass man es aufgeschrieben und tradiert hätte, sondern nur von den wahren Propheten. Und so wuchs mit jedem Propheten, den der Herr sandte, der Kanon. Josua schrieb ein Buch. Und es ist schon interessant. Er wird zwar nicht Prophet genannt, aber das haben die Juden richtig gesehen. Die sagten ja, alle, die Heilige Schrift geschrieben haben, sind Propheten. Und so nennen die Juden die historischen Bücher von Josua bis 2. Könige die Nöbiim Rishonim, die früheren Propheten. Nachher kommen die späteren Propheten. Die früheren Propheten, so nennen sie diese. Sie nennen also Josua und sie nennen den Verfasser der Samuelbücher und so weiter Propheten. Weil ihnen allen bewusst war, was die schrieben, ist Wort Gottes. Und was Josua aufschrieb, in ein Buch schrieb, davon lesen wir in Josua 24, 25 und 26. Josua 24, 25 und 26.
Und Josua schloss seinen Bund mit dem Volk an jenem Tag und gab ihm Satzung und Recht in Sichem. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Also Worte wurden in das Buch des Gesetzes Gottes hinzugefügt. Und das wagte Josua nur zu tun, weil er wusste, Gott hat es ihm befohlen. Sonst hätte er das nie getan. Samuel wurde von Gott als Prophet in ganz Israel bestätigt. Das steht in 1. Samuel 3, 19 und 20. Und das muss eben so geschehen sein, sie anerkannten und merkten, was Samuel predigt, was er verkündigt, das stimmt überein mit allem, was wir von Mose gelernt haben. Und alles, was er sagt, trifft ein. So wurde er von Gott bestätigt als Prophet. Und da steht in 1. Samuel 3, 19 und 20, lesen wir das. 1. Samuel 3, 19 und 20. Und Samuel wurde groß, und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten zur Erde fallen. Das heißt, es bestätigte sich immer alles, was Samuel sagte. Und ganz Israel, von Dan bis Beerseba, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Und entsprechend, was Samuel dann aufschrieb auf Befehl Gottes hin, von dem lesen wir in 1. Samuel 10, 25, wurde aufbewahrt. 1. Samuel 10, 25. 1. Samuel 10, 25, und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und er schrieb es in ein Buch, eben was er Israel da gesagt hatte in verschiedenen Einzelheiten, und legte es vor dem Herrn nieder. Und das ist nur ein Beispiel, das Gott herausgreift und aus dem wir natürlich folgern müssen. Das hat er bezüglich der anderen Worte, die ihnen geschrieben sind, getan. Also, es wurde aufgeschrieben und vor dem Herrn, also sicher verwahrt und dort aufbewahrt. Die Propheten hatten Jünger, die man auch Söhne oder Kinder der Propheten nannte. Jesaja sagt in Jesaja 8, 18, siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Und diese bewahrten alles, was sie von den Propheten lernten und sie machten von deren Schriften auch gewiss Kopien. Und warum können wir so gewiss sein, dass sie davon Kopien machten? Baruch, der Schreiber des Jeremia, von ihm heißt es ausdrücklich in Jeremia 36, dass er auf das Diktat des Jeremia hinschrieb. Und sie machten sich sicher auch Kopien. Und woher wissen wir, dass man sich Kopien erstellte? Zum Beispiel gerade des Propheten Jeremia. Weiß jemand, was in Daniel 9 steht? Ja. Genau. Dort steht, dass Daniel in den Schriften des Jeremia merkte, die Zeit der Gefangenschaft, 70 Jahre, es war das erste Jahr des Großkönigs Kores, die 70 Jahre sind um. Und dann betete er, dass der Herr jetzt dieses sein Wort erfüllt. Er las den Propheten Jeremia. Er hat da seine Buchrolle, Jeremia ist dabei. Ja, Daniel 9, Vers 1. Im ersten Jahr Darius, des Sohnes des Ahasveros, das war auch das erste Jahr des Kores, aus dem Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Regierung, verstand ich in den Schriften die Zahl der Jahre, bezüglich deren das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, nämlich 70 Jahre in den Schriften. Und eben in Jeremia. Dort steht das ausdrücklich. Es ist auch so, dass die Propheten immer wieder auf jene Propheten verwiesen, die vor ihnen gewirkt hatten. Zum Beispiel Sacharja 1, Verse 4 und 6. Sacharja 1, Verse 4 und 6. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten, das waren die Propheten von Jesaja, an, zuriefen und sprachen: So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen, aber sie hörten nicht. Also man verweist darauf, was die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel vorher schon verkündigt hatten, aber sie hörten nicht. Auch die kleinen Propheten aus vorexilischer Zeit, von Hosea bis Zephania. Also sie verwiesen aufeinander gegenseitig. Ich habe noch einige Stellen dazu aufgeführt. Micha zitiert häufig aus Jesaja. Und das ist so wie im Neuen Testament. Petrus erwähnt Paulus. Paulus zitiert Lukas. Sie haben sich gegenseitig gestützt und zitiert. Malachi bestätigt als der letzte der Propheten noch einmal das Fundament, auf dem alle an Israel gegebene Offenbarung ruhte. Der letzte der Propheten im Alten Testament, der letzte der Propheten, den Gott sandte, vor dem Auftreten 400 Jahre später Johannes des Täufers. Also Malachi Kapitel 3, Vers 22. Malachi 3, Vers 22, gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb an ganz Israel geboten habe. Und dann kündigt Gott durch Malachi an, dass Elia kommen wird. Und wer Elia ist, lesen wir dann im Neuen Testament. Wer ist, wen meint hier diese Stelle mit Elia? Johannes den Täufer. Und er war nach 400 Jahren der Erste, zu dem wieder das Wort des Herrn erging. Lukas 3. Ja, so sehen wir also, wie Gott so gehandelt hat und so gewirkt hat, dass man in Israel immer wusste, welches sind die von Gott gesandten Propheten, welches sind die Schriften, die Worte, die der Gott des Mose, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs ihnen eingegeben hat, das für uns Gottes Wort ist. Gut, jetzt machen wir Pause. Danach werden wir einige Zeugnisse uns ansehen, die uns zeigen, dass die Juden das tatsächlich immer wussten. Diese Bücher und keine anderen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.
Wir als EBTC wollen dich ermutigen, im Glauben zu wachsen. Im Februar und März haben wir deshalb ein besonderes Geschenk für dich. Du kannst das Büchlein »Ich will mich ändern«, wie uns das Evangelium befreit und motiviert, kostenfrei bestellen. Nutze dazu den Rabattcode Geschenk auf der Webseite ebtc.org/geschenk. Der Rabatt gilt für die Bestellung von einem Buch und ist in einer begrenzten Anzahl verfügbar. Gerne kannst du uns mit einer Spende unterstützen. Nochmal die Webseite ebtc.org/geschenk. Viel Freude beim Lesen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.